Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 9. September 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist Session. Auftakt fängt die Woche an, aber Sanja Ameti hat allen die Show gestohlen. Ja, das ist, glaube ich, einer der grössten Shitstorms, wo eine Politikerin in letzter Zeit erlebt hat. Sanja Ameti von den Grünliberalen. Um was geht es da?
Ja, sie hat in einem Keller oder verrissen, man sieht es nicht recht, man weiss nicht genau wo, hat sie Schiessübungen gemacht mit einer Pistole, wahrscheinlich eine Druckluftpistole, nicht ganz einfach. Sie hat auf ein Bild geschossen, das sie aus einem Kunstauktionskatalog genommen hat, wo Maria mit Jesuskind zeigt, und sie hat offensichtlich diese beiden Figuren in den Kopf geschossen.
Und zwar nicht einfach einmal oder ja, so, genau. Sondern also, ich glaube, 21 Schüsse. Schön verteilt aufs Kind und auch auf Mutter Gottes. Und seither ist Kopfendeckel nichts mehr anders. Ja, was sind die wichtigsten, wie soll ich sagen, Reaktionen gewesen, Dominik?
Ja, sie hat sich dabei gefilmt von irgendjemandem. Das ist noch interessant, wer auch das war. Sie hat das online gestellt bei Instagram unter dem Motto «Abschalten». Und sie hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht so gescheit ist. Der Blick hat die Geschichte aufgenommen. Sie hat dann ihre Instagram-Story gelöscht. Im Übrigen, sie steht dort ganz komisch, gar nicht irgendwie so. Also geht man eigentlich nicht in den Schiesskeller. Ich weiß nicht, ob sie vom Ausgang heimgekommen ist oder so, aber sieht wirklich komisch aus, komische Schuhe auch, die man nicht beim Schiessen anhat. Sie hat dann geschrieben, und ich zitiere, damit das alle wirklich gehört haben, so als Entschuldigung: «Als Vorlage für das 10-Meter-Schießen habe ich Motive gebraucht, die genug sichtbar sind. Ich hatte nur den Color-Katalog, das ist eben der Aktionskatalog, zur Hand, der groß genug war. Auf den Inhalt der Bilder habe ich nicht geachtet. Das war nicht richtig. Tut mir von Herzen leid, falls ich damit jemanden verletzt habe.»
Das finde ich immer so gut, wenn man sagt, es tut mir leid, falls ich jemanden verletzt habe, weil das dann immer irgendwie noch impliziert, nein, ist doch gar nicht möglich, dass man da verletzt sich
könnte. Das gar nicht können wissen, oder?
Ja, und das sind so empfindliche Leute, die sich da würden verletzt fühlen. Aber letztlich muss man wirklich sagen, jetzt einfach mal deutsch gesagt, die Frau hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und zwar verschiedene Sachen. Erstens, als Politikerin, und sie war ja zuständig gewesen in der GLP Kanton Zürich für Kommunikation und Kampagne. Und jemand, der ein bisschen Ahnung hat von Kommunikation, weiss, Religion ist jetzt einfach das heisseste Thema sowieso. Sie kommt noch aus Bosnien, ist selber Muslima. Ob gläubig oder nicht, ich glaube nicht, dass sie gläubig ist, aber sie hat einen muslimischen Hintergrund. Also sie weiss ganz genau, um was das geht. Es wäre ihr nie in Sinn gekommen, natürlich auf den Mohammed zu schiessen oder auf den Buddha zu schiessen. Nein, sie geht auf Maria und Jesus. Also das ist mal das Erste, das einfach zeigt, sie hat ihre Tasse nicht im Schrank. Das Zweite, was ich auch finde, ist dann die ganze Entschuldigung. Das ist gerade meiner Meinung nach gerade nochmal so falsch, wie man es nur machen kann. Kein Mensch glaubt ihr das, oder? Jeder weiss, nein, du hast nicht zufälligerweise gerade einen Kunstkatalog von Koller, gerade einfach so neben da, und dann suchst du verzweifelt nach einem Motiv und findest es nicht, und dann nimmst du Maria und den Jesus. Warum auch nicht? Das passiert ja häufig, dass man zum Beispiel die Schuhe tut man einmal ausstopfen, oder? Und dann nehme ich ja auch den Koller-Katalog, genau, und tue dann Jesus und Maria in meine Schuhe rein stopfen. Das ist ja ganz normal. Also, ich meine, das glaubt kein Mensch. Und von dem her, gerade zweimal total versagt. Und jemand, der eben eigentlich ja angetreten ist mit der Meinung, ich bin eine Politikerin, ich kann das gut.
Ich weiss alles besser.
Ja, ich muss dir sagen, ich finde den Fall richtig tragisch. Also, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass eine Politikerin oder Politiker sich so ahnungslos, scheinbar ahnungslos in die Luft sprengt.
Das muss ich wirklich sagen, das ist auch meine Sicht. Also man kann so sagen, hat sie echt provoziert, bewusst, dann muss ich wirklich sagen, hat sie wirklich nicht alle Tassen in den Schrank. Und vor allem ist dann die Ausrede, die sie bringt, ist dann eine Lüge, oder? Weil dann hat sie es bewusst gemacht. Ist sie wirklich zu dumm gewesen, um vorauszusehen, was da abgeht? Dann muss ich wirklich sagen, dann ist es oberpeinlich, dann fehlt ihr das Allgemeinwissen. Und das Verrückte ist ja noch, sogar wenn du ihre die Entschuldigung glaubst, dass sie den Inhalt der Bilder nicht geachtet haben, also dass das eben religiös und so ist, oder dass auf den sozialen Medien heisst es jetzt, ja, wir sind ja eine säkulare Gesellschaft und so. Aber auch dann, ich nehme auch dann zum Schiessen nicht eine Mutter mit ihrem Kind, auch wenn es nicht Mutter Gottes und Jesus Christus ist. Also auch dann ist es komplett absurd, auf eine Mutter mit ihrem Kind in den Kopf hineinzuschiessen. Also, ja, was geht in ihrem Kopf vor?
Ja, und es gäbe ja schon einen Aufschrei, wenn sie jetzt irgendeinen kleinen Hund genommen hätte.
Genau.
Als Zielscheibe. Dann hätte man gerade für den ganzen Tierschutz, der durchdrüllen würde. Also es ist meiner Meinung nach klar, Ich glaube, sie hätte provozieren wollen. Das ist natürlich eine Unterstellung und hat völlig unterschätzt, was das heisst. Und das zeigt natürlich auch, in was für einer Bubble sie lebt, oder? Wo wahrscheinlich alles Leute sind, die finden, Religion, das ist ja nochmal etwas für Leute ohne IQ. Und deshalb auch das Gefühl gehabt, da kann man machen, was man will. Das ist das eine. Und das andere, was natürlich ganz stossend ist, ist, dass jeder weiss oder jeder ahnt, dass ihr das nie eingefallen wäre, zu machen mit dem Mohammed.
Natürlich.
Wie sie ganz genau weiss. Erstens weiss sie das selber wahrscheinlich eben mit muslimischer Herkunft, dass das ganz schlimm wäre. Und zweitens weiss sie ja, dass die dann ein bisschen mehr sich wehren, oder? Dass die Muslime sich ein bisschen mehr wehren. Sie wäre wahrscheinlich jetzt eine tote Frau.
Ja, das wünschen wir ja nicht. Aber es ist wirklich verrückt, oder? Weil in ihren Kreisen die religiösen Gefühle von Moslems, die sind ja das Allerwichtigste. Oder? Das ist ja, Islamophobie ist ja jedem ihrem zweiten Satz. Wenn man irgendetwas Kritisches sagt über Islam, ist man sofort islamophob, oder? Und das ist ja so absurd. Also wenn sie ja dann weiss um die Kategorie von religiösen Gefühlen, dass sie dann das Gefühl hat, Christen haben kein religiöses Gefühl, das spricht für sich. Es ist einfach eine ganz komische Geschichte. Ich muss auch noch sagen, ich meine, die Frau ist vollzieht Aktivistin. Das siehst du auch daran, dass sie seit 6 Jahren doktoriert und offenbar nicht fertig ist. Sie gewinnt irgendwelche Diversity Awards vor 2 Jahren für Bildung und soziale Herkunft. Das ist auch ganz, ganz blöd, oder? Und ihren Gutmenschenkreisen, oder? Dort eben, kann man alles machen mit der christlichen Religion, wenn es nur nicht um den Islam. Oder zum Beispiel, stell dir vor, sie hat irgendwie den Dalai Lama genommen oder so irgendetwas. Ich meine, es ist völlig absurd.
Nein, es ist absurd. Aber eben, man kann also auch auf Kind schiessen und man kann das auch als Frau.
Genau.
Und zum Abschalten. Sind ja gerade Frauen die ganze Zeit sagen, Waffengesetz müssen wir unbedingt verschärfen. Nicht Sanja Ameti, ich weiss, sie tut gerne schiessen und das finde ich ja sehr positiv. Aber ja, die gute Frau ist von allen guten Geistern verlassen. Das ist eine junge Frau, wo ich jetzt meiner Meinung nach Prognose würde wagen. Ihre politische Karriere ist am Ende. Die wird nichts mehr in dieser Schweiz. Was meinst du?
Ja, Operation Libero will an ihr festhalten, aber das ist nicht so relevant, weil Operation Libero auch am Ende ist. Und wenn du am Ende bist als Organisation, dann kannst du auch eine Co-Präsidentin haben, die politisch am Ende ist. Anders sieht es aus wie bei den Grünliberalen. Du hast es angetönt, Grünliberalen Kanton Zürich, wo sie im Vorstand war, die haben schon reagiert. Dort ist sie im gegenseitigen Einvernehmen raus. Das war sicher lustig, dass man sich so einvernehmlich am Telefon tut, das regeln. Ich glaube einfach sonst, sie ist noch Parlamentarierin vom Stadtparlament von Zürich. Das wird der GLP nicht viel helfen, dass sie nicht mehr im Vorstand ist. Sie wird weiterhin, wenn sie weiterhin politisch aktiv bleibt, dann schadet sie der grün-liberalen Partei. Die Geschichte wird sie nicht los. Also das, ja, vielleicht in 10 Jahren, und darum glaube ich auch, die Politikerkarriere ist durch. Vielleicht hat sie dann mehr Zeit für ihre Doktorarbeit.
Genau, und das Gleiche ist ja noch, ich meine, was auch eine tragische Seite ist, ich weiss nicht, ob sie noch lange in dem Beruf sein kann, den sie jetzt gewählt hat. Sie ist ja Lobbyistin bei den Farmer.
Ja.
Und sie tut, lustigerweise tut sie lobbyieren im Parlament für Rüstungsgeschäfte und Rüstungsindustrieunternehmen. Ich weiss nicht, ob die Kunden so wahnsinnig Freude haben, wenn sie ihre Interessen vertreten werden von jemandem, der so, ja, so keine Sensibilität bewiesen hat, wo es, ich meine, lobbyieren ist ja auch, da weißt du auch, da geht es ja darum, dass man einen gewissen Common Sense muss man, glaube ich, noch haben. Also man kann einfach nicht so lobbyieren, indem man sagt, jetzt tun wir zuerst einmal den Mohammed abschlachten, nachher den Buddha ankotzen und am Schluss tun wir das Jesuskind umbringen. Ich weiss nicht, ob ich als Kunde ein gutes Gefühl hätte, wenn so eine Beraterin meine Rüstungsgeschäfte will den Parlamentarier nachbringen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber vielleicht das würde ich am Schluss noch festhalten. Ich meine, letztlich, ich finde nicht, dass sie zurücktreten muss oder so, sondern das ist eine Meinungsfreiheit. Ich finde, ich bin da zwar ein bisschen gegen das Gesetz, es gibt Gottes religiöse Frieden ist immer noch wichtig und so weiter. Ich bin da nicht so heikel. Ich finde, letztlich sollte jeder können sagen, was er will. Aber natürlich, und das ist der Grund, warum der Shitstorm schon gut ist. Es ist eine Frage von Anstand und vom Geschmack. Man tut einfach Leute nicht verletzen in ihren religiösen Gefühlen. Ich bin auch dagegen, dass man den Mohammed verletzt. Ich bin dagegen, dass man den Koran verbrennt. Alles das Zeug finde ich daneben, finde ich richtig blöd. Aber gleichzeitig finde ich, es ist geschützt durch Free Speech. Also da habe ich in dem Sinn kein Problem.
Ja, wir haben im Strafgesetzbuch so einen Artikel 261, wo das aber unter Strafe stellt, die Blasphemie hat man wollen. Übrigens ein Grünliberaler, der Beat Flach, Nationalrat, hat das wollen aufheben, ist, glaube ich, im Herbst 2020 hat man das abgelehnt. Der Bundesrat hat genau gesagt, man will beibehalten, um den religiösen Frieden aufrechterhalten. Ich muss auch sagen, die Dame ist eh schon fertig, also diesbezüglich. Und ich finde das nicht, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, finde ich, ist, ob die Grünliberalen jetzt an dieser Frau festhalten, ob sie das Gefühl haben, mit ihr gewinnen sie in Zukunft Wahlen. Das finde ich interessant.
Genau, und da wissen wir die Antwort eigentlich jetzt schon. Es ist eine Belastung. Jetzt kann man noch schauen, was sie damit machen. Aber einfach vielleicht noch einen Blick in die Geschichte, was das früher noch geheissen hat, oder? Ich meine, das ist natürlich absolute Gotteslästerung gewesen, was jetzt Sanja Ahmedi gemacht hat. Und das wäre vor 300 Jahren in der Schweiz oder in Europa. Ja, Sanja Ahmedi hätte nicht mehr lange können leben. Aber nur ein Beispiel, wie ernst das früher noch gewesen ist. Ein Fall aus dem Jahr 1693 aus der Stadt Basel. Ganz interessante Geschichte. Ein Handwerker, der heisst Georg Möhringer, der ist verurteilt worden wegen Gotteslästerung. Und zwar hat der kleine Rat ihn verurteilt zum Pranger, zum Zungenschlitzen und mit einer Androhung von einer Todesstrafe hat er die Stadt verloren und nie mehr dürfen zurückkommen. Also das war ganz ernst gewesen. Und jetzt müssen wir schauen, was hat der Möhringer gemacht. Der Möhringer hat bei einem Kunden, sein Kunde ist der Johann Brunner, der Johann Brunner hat einfach seine Rechnung nicht wollen zahlen. Und dann ist der Möhringer, also verständlicherweise, sehr hässig geworden und hat ihm gesagt, wenn er die vier Batzen jetzt nicht bringe, so soll doch der Donner und der Hagel ihn treffen und alles, was er hege, und ihn in den Boden hineinschlagen. Und für das ist ein Fluch natürlich, da hat man noch ein bisschen untersucht, da hat man herausgefunden, du, der Mann, der flucht noch sonst ziemlich viel. Und für das hat man ihm also nachher die Zungen aufgeschlitzt. Und wir hätten am Pranger gestellt und wir hätten des Landes verwiesen. Oder? Da sieht man ein bisschen, wie sich die Zeiten ändern. Aber Gotteslästerung war immer schon ein relativ grosses Problem gewesen. Und auch da muss ich sagen, Sanja Ahmedi, vielleicht wieder mal ein Geschichtsbuch lesen. Einfach, dass man ein bisschen eine Ahnung bekommt, dass Religion für 99% der Weltbevölkerung immer wichtig war und heute immer noch für 95% der Weltbevölkerung sehr wichtig ist, außerhalb vom Kreis 4 und dem Kreis 5 von Zürich. Gut, das war es zu Sanja Ahmedi. Wir haben eine andere ganz wichtige Botschaft von Diana Gutjahr. Das ist eine Nationalrätin von der SVP aus dem Kanton Thurgau. Es geht um BVG-Revision.
Mein Name ist Diana Gutjahr. Ich bin Unternehmerin und Nationalrätin von der SVP. Am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge. Das Gewerbe steht zur zweiten Säule und nimmt ihre soziale Verantwortung wahr. Die SP und Gewerkschaften wollen aber das BVG abschaffen und eigentlich eine staatliche Volkspension einführen. Die BVG-Reform ist ein Kompromiss, der die Zukunft von unserem bewährten Drei-Säulen-System sichert. Schliessen wir also die Reihe im bürgerlichen Lager mit dem überzeugten Ja zur BVG-Reform.
Ja, heute war noch eine Pressekonferenz von den zwei Bundesrätinnen, Karin Keller-Sutter und Viola Amherd. Es ist um den Sparbericht gegangen, der letzte Woche rausgekommen ist. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, es ist nicht viel gesagt worden. Wir sind da ins Finanzdepartement gerufen worden. Es hat sogar eine Live-Übertragung gegeben, aber gesagt worden ist eigentlich nichts. Es ist nur eine Viertelstunde gegangen. Man hat gesagt, man hat drei runde Tische, führt man durch. Eine erste Gesprächsrunde am Montagmorgen für die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Eine zweite für die Parteien und die dritte ist dann morgen mit den Kantonen. Mehrere Bundesratsmitglieder haben daran teilgenommen. Viola Amherd nur an der zweite heute, Karin Keller-Sutter, so als Dossierführerin immer. Interessant finde ich noch, morgen, wenn Kantone, die haben schon geharnischt, haben die schon reagiert, das ging alles zu weit und so, oder ist typisch, sie wollen weiter Kohle vom Bund haben. Morgen ist dann, wird dann die Viola Amherd ersetzt, auch bei dem Rundentisch mit den Kantonen, durch den Albert Rösti. Das finde ich noch ein bisschen spannend. Und das zeigt ein bisschen, wie die Personen aufgestellt sind. Klar, es könnte auch mit der Agenda zu tun haben. Ich finde das auch noch verrückt, dass man da plötzlich so runde Tisch veranstaltet und dann eben letztlich uns Journalisten nichts sagt, dass er auch nicht irgendwie sagt, ja, wir haben das Gefühl, wir haben können Personen überzeugen oder so. Nein, man hat eigentlich uns zugerufen, dass man nichts sagt.
Genau, aber trotzdem jetzt mal abgesehen von der Möglichkeit, dass natürlich schon könnte sein, dass eben die Agenda einfach Viola Amherd, die Bundespräsidentin ist, daran gehindert hat, morgen zu kommen. Kann ja sein, wir wollen jetzt nicht aus einem Müsli einen Elefant machen. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach bezeichnend, weil ein Grund, warum wir in letzter Zeit so viele gute Entscheidungen aus dem Bundesrat bekommen, hat damit zu tun, dass erstens die Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit, FDP, SVP, funktioniert. Und sie funktioniert, warum? Wie Karin Keller-Sutter und Albert Rösti sich recht gut verstehen. Das ist die neue Achse des Guten, die da tätig ist im Bundesrat. Und das ist meiner Meinung nach jetzt kein Zufall. Habe ich ein bisschen das Gefühl, dass jetzt morgen Albert Rösti da einspringt, weil er wird auch bei dem Sparprogramm absolut an Bord sein. Und wie gesagt, das im Bundesrat ist, glaube ich, das Sparprogramm, das kommt gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass das Parlament gut kommt. Und da ist natürlich die Mitte und Viola Amherd noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Wir bleiben da dran. Jetzt eine ganz andere Geschichte und eine grosse Geschichte. Es geht um die sogenannte ökologische Infrastruktur. Dominik, du hast dich mit dem eingehend befasst. Etwas, das ziemlich unter dem Radar läuft, aber sehr, sehr wichtig ist.
Ja, ich habe etwa 2 Monate lang Zeug gelesen, mich durch Berichte, durch Arbeitshilfen, durch Wirkungsanalysen, Strategien und Aktionspläne gemacht. Und nur einfach kurz, es ist immer interessanter geworden, weil das Ganze, der Begriff, den können normale Menschen nicht. Aber wenn wir in der linksgrünen Umwelt-NGO und Bundesamt für Umweltbubble würden rumrennen, dann wüssten wir genau, was gemeint ist. Ökologische Infrastruktur heisst, dass du immer mehr Schutzgebiete hast. Du tust die auch noch vernetzen und das müssen eben Schutzgebiete sein. Das müssen nicht irgendwie freiwillige Naturschutzsachen sein, sondern es muss wirklich dann geschützt sein und letztlich der Nutzung entzogen muss das sein. Und das soll 30% von der Landesfläche machen. Und wie hat man das eingefädelt? Das habe ich jetzt wirklich können schön zeigen. Man war in den 90er Jahren auf so Biodiversitätskonferenzen gewesen. In den 0er Jahren immer häufiger haben die stattgefunden, alle 2 Jahre. Die Schweiz hat sich dort profilieren als Land, das da vorangeht. Dann ist es 2008, hat man einfach so in die Legislaturplanung, die unverbindlich ist, reingeschrieben, ja, man will doch eine Biodiversitätsstrategie. Das war ein Minderheitsantrag von links, grün, und dann hat man das reingeschrieben und dann hat es einen Wechsel gegeben, an der Spitze von UMEC, Doris Leuthard ist gekommen, und dann hat man richtig angefangen aufzutischen. 2012 eine Strategie, 3 Jahre später einen Aktionsplan, wo dann Kantone verbindlich aufgefordert worden sind, in ihren Raumplanungen so Zonen auszuscheiden. Es ist immer grösser geworden, aber der Widerstand in den Kantonen war auch gross gewesen, weil so Zonenplanänderungen und eben den Leuten das Land wegnehmen faktisch, der Bauer ist schwierig. Und dann hat man die Initiative gestartet, wo wir jetzt dann abstimmen, um dort eine Rechtsgrundlage basteln als indirekter Gegenvorschlag. Also genau das, was du und ich immer behauptet, Linksgrün macht Initiativen und die Verwaltung macht dann indirekte Gegenvorschläge auf Gesetzesstufe, so zum 3/4 oder 4/5 letztlich reinbringen. Das ist aber, und das ist jetzt der Höhepunkt, der Gegenvorschlag ist ja gescheitert im Ständerat am Schluss. Und eigentlich müsste man sagen, ja gut, dann müsst ihr eigentlich aufhören. Aber das BAFU hat mir geschrieben, nein, wir machen einfach weiter, wie bisher.
Genau, das ist also wirklich ein Klassiker, oder? Also einfach, dass man es noch einmal ganz klar sagt. Es hat zuerst nie einen Auftrag gegeben vom Gesetzgeber.
Genau.
Das Parlament hat das nicht wollen. Es ist nicht irgendwie, man hat einfach das mal in die Legislaturplanung hineingeschrieben. Das ist das Einzige. Das ist völlig unverbindlich. Das Volk hat das nicht wollen. Es hat auch keine Volksinitiative gegeben in diese Richtung. Überhaupt nicht, sondern die Verwaltung hat sich selber angemasst, Gesetze zu machen. Und das ist unglaublich, oder? Nachher dann im Nachhinein wird dann noch eine Volksinitiative nachgereicht, weil man gemerkt hat, uiuiui, da haben wir ja gar keine Gesetzesgrundlage. Und jetzt sind wir am Abstimmen über die Initiative. Und die Initiative, das wissen wir jetzt schon, die geht durch. Einen Gegenvorschlag gibt es nicht. Und trotzdem machen die frechen Siechen, muss man jetzt einfach mal sagen, die frechen Siechen im Bundesamt für Umwelt einfach weiter, was sie wollen. Und wir haben dort einen Chef, und der Chef heisst Albert Rösti, und wir würden sagen, Albert Rösti, bitte schauen Sie mal, was da weiterläuft, weil das kann nicht sein. Das ist gegen jede Demokratie. Und eben, einfach, dass die Leute mal merken, es sind immer die Linken, die wahnsinnig viel von Demokratie und von Rechtsstaat reden. Aber ihre Beamten, weil es sind praktisch alles linksgrüne Beamte, das muss man halt leider sagen, im Bundesamt für Umwelt gibt es etwa 3, 4, 5 Bürgerliche, die tun sich verschanzen in der Toilette, weil sie sich nicht mehr getrauen, rauszukommen. Aber der Rest sind linksgrüne Überzeugungstäter. Die brechen die Demokratie, die brechen den Rechtsstaat, die machen, was sie wollen, als wären sie in einer Diktatur. Was ist eigentlich los?
Ja, man kann es auch ein bisschen an den Personen zeigen. Also, wo man 2011 die Strategie erarbeitet hat, hat das Projekt Oberleitung hat einen BAFU-Vizedirektor namens Willi Geiger gehabt. Heute ist er Präsident von Pro Natura Wallis und unter der Bezeichnung Ökologe im Unterstützungskomitee von der Biodiversitätsinitiative.
Ah, wir sind ja überrascht.
Das oder ist ein anderer Fall. Noch ein lustiger Fall. Die eigentliche Projektleiterin bei dieser Strategie ist eine Frau Sarah Pearson-Berre vom Bundesamt für Umwelt. Heute ist sie wo? In der Geschäftsleitung von Pro Natura und im Initiativkomitee von der Biodiversitätsinitiative. Genau. Und die NGOs, vielleicht noch ein letzter Punkt, die haben ein Lobby-Netzwerk für ökologische Infrastruktur, das heisst Kompetenzzentrum ökologische Infrastruktur. Und dort sind alle die NGOs drin. Und ständige Gast, also nicht drin sind zum Beispiel Bauern oder andere Leute, die das Land brauchen, aber ständige Gast ist echt wer? Das Bundesamt für Umwelt.
So tun wir sich gegenseitig die Schultern klopfen und streicheln.
Ja, und Politik machen.
Machen, was man will. Nein, einfach an alle bürgerlichen Politiker passen auf. Die Verwaltung ist heute ein politischer Faktor sui generis, das ist eine eigene Partei. Komischerweise ist es eine linksgrüne Partei mit engster Verbindung zu den Linken. Und wenn man nicht aufpasst, macht die Verwaltung, was sie will. Und sie machen das jetzt schon seit etwa 15, 20 Jahren. Sie können das machen, weil bisher die Bürgerlichen sehr häufig uneinig gewesen sind oder sich einfach zu wenig mit der Materie beschäftigt haben. Das ist halt ein bisschen das Problem bei den bürgerlichen Politikern.
Die unterschätzt
haben anders,
auch.
Ja, und sie haben auch noch anders zu tun, oder? Mhm. Die Linken sind natürlich, du hast es vorher erwähnt, bei der Sanja Ameti, das sind alles Aktivisten, die 100 oder 150% nur für das arbeiten, für Politiker. Sie sind Berufspolitiker und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und Berufspolitiker haben eben die Verwaltung sowieso gern und haben sie erobert. Aber einfach, nein, zum Schluss. Die Verwaltung in ihren grössten Teilen ist links-grün und sie machen, was sie wollen. Das ist die wichtigste Botschaft heute von Bern einfach an dem 9. September 2024. Dominik Freusi und Markus Somm auf neberspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus schätzt, wenn ihr schätzt, dass wir der Verwaltung wirklich auf die Finger schauen, wenn ihr schätzt, dass wir den Filz zwischen linksgrünen NGOs, linksgrünen Parteien, linksgrünen Professoren, linksgrünen Journalisten, linksgrünen Beamten, linksgrünen Diplomaten, linksgrünen, ich weiss nicht was, aufdecken und denunzieren, dann könnt ihr uns unterstützen. Abonnieren, nebelspalter.ch. Schon nur einfach, um das Bern einfach jeden Tag zu hören. Das ist eure absolute Dosis, die nötig ist an Common Sense an jedem Tag. Und zweitens, ganz wichtig, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr eben nicht linksgrün sind. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.